Ich grüße euch mit dem Gruß des Paulus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ich freue mich, dass auch ihr heute hier zahlreich erschienen seid zum Gottesdienst, dass wir gemeinsam feiern dürfen. Und erstmal alle Gäste, ja, herzlich willkommen. Auch für alle, die mitarbeiten heute am Gottesdienst, vielen, vielen Dank dafür auch. Gott segne euch dafür. Und wir wollen jetzt hier mit dem Wochenspruch starten, da heißt es, Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. So der Wochenspruch dieser Woche. Jesus geht darauf schon mal ein und sagt den Jüngern, worum es geht, dass er erhöht werden muss, dass er ans Kreuz gehen muss für die Sünden der Menschen sterben muss, damit er danach alle zu sich ziehen kann. Also das Kreuz ist der Treffpunkt zum Himmel, könnte man auch sagen. Und das ist der Treffpunkt, wo Jesus uns zu ihm ziehen kann, auch ins Himmelreich, von wohin er dann gegangen ist. Er ist nicht nur als Kreuz erhöht worden, er ist dann sogar dann in den Himmel erhöht worden, noch viel höher. Und dort finden wir ihn. Ja, und er hat es auch in den Versen davor, in Vers 24, schon zu den Jüngern gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mit mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ein sehr passender Spruch, den Jesus hier gesagt hat, auch zu unseren heutigen Bibeltexten, den wir haben über den Apostel Paulus, wie er auch im Gefängnis ist, auch ein Nachfolger Jesu gewesen und er ist da, wo er sein sollte. Er ist genau an dem richtigen Platz dort, wo er war. Auch wenn das vielleicht im Moment nicht immer so danach aussieht, wenn es einem schlecht geht, auch da im Gefängnis wie den Apostel Paulus. Aber er ist da, wo ihn Jesus haben will. Und wenn das Weizenkorn stirbt, das ist manchmal so, das sieht für uns so aus, dann ist alles vorbei. Im Gegenteil, dann bringt es erst richtig Frucht. Ja, das hat Jesus uns vorgemacht. Da, wo auch Leid entsteht, da kann es passieren, dass daraus Frucht erwächst. Ja, so war es bei Jesus. Ja, wie viel Frucht hat es gebracht? Wie viele Menschen sind zum Glauben gekommen? Wie viele Menschen sind zum Kreuz gekommen? Dort, wo Jesus erhöht worden ist, haben ihre Schuld vergeben bekommen bei Herrn Jesus Christus und er möchte sie zu sich ziehen. Das ist die Frucht, die weltweite Frucht über Jahrhunderte, über Jahrtausende, die jetzt geschehen ist und wie wunderbar. Und so möchte Gott auch uns gebrauchen und zu seiner Ehre. Wir hören jetzt ein Lied. Ja, ein wunderbares Lied über den Namen Jesus Christus. Ja, wie viel Power, wie viel Kraft, wie viel Hoffnung, wie viel Liebe, wie viel da alles drinne steckt, ja? Der durch den alles geschaffen worden ist, zu dem, der alles geschaffen hat, ja? Gott hat durch das Wort alles geschaffen, durch Jesus Christus. Und derjenige ist es auch, zu dem alle hingezogen werden müssen. Zu ihm muss auch alles zurückkommen. Deswegen weigere dich doch nicht. Vielleicht bist du noch jemand, der weigert sich irgendwie in die Gegenwart des Erlösers zu treten, vielleicht vor das Kreuz zu kommen mit deiner Schuld. Er will dir doch deine Last abnehmen. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich gebe euch Wasser des Lebens und er gibt es umsonst. Das kann man sich nicht verdienen, das muss man nicht bezahlen. Man bekommt es geschenkt. So ist Jesus. Er ist großzügig zu uns. Er ist der großzügigste König aller Zeiten und wie wertvoll und kostbar er ist, wir werden im Philipperbrief heute noch erfahren werden, dass dieser große König selbst Diener wird. Wie anders als alle anderen Götter, die sich Götter nennen oder Könige, die sich Könige nennen oder sonst welche Großtuereien. Nein, Jesus ist anders. Jesus wird Mensch. Gott, der Mensch wird. Gott, der alles geschaffen hat, der Mensch wird. Und dort sein Leben gibt als Lösegeld für viele, damit er dort stirbt am Kreuz, damit er dort erhöht wird. Und warum tut er das alles? Damit es Frucht bringt. Und die Frucht, die seid ihr. Die seid ihr, die ihr zum Kreuz kommt, die ihr zum Kreuze kommt und dort an den Namen Jesus glaubt. Weil der Name Jesus heißt, Gott rettet, Gott hilft, Gott bringt uns wieder in seine Gegenwart. Durch diesen Namen Jesus, durch Jesus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat. Ist das nicht wunderbar? Von diesem Namen zu hören, von diesem Namen zu singen. Ich weiß, in der Woche geht uns das vielleicht manchmal unter, wenn wir Nachrichten hören und so von einigen schlimmen Dingen und wir immer wieder von Sachen betrübt werden oder beirrt werden, dass der Name irgendwie verloren geht. Und wir uns anderen Dingen zuwenden, dass wir uns ja gar nicht so den ganzen Tag darauf konzentrieren dürfen. Wir dürfen uns aber jeden Tag aufs Neue morgens und abends vielleicht auch aufmachen, vielleicht auch Mittagszeit nochmal bewusst da an diesen Namen Jesus zu denken und überlegen, Mensch Jesus, du bist da. Du hast die Situation im Griff und du hast etwas vor damit. Du möchtest Frucht bringen. Du möchtest vielleicht auch aus mir eine Person machen, die Frucht der Gerechtigkeit bringt. Frucht, wie du sie dir vorstellst, Herr Jesus. Ja, Paulus hat das selber an seinem eigenen Leib erfahren und er möchte es auch den Philippern mitgeben. Und wir hatten letztens schon hier im Philipperbrief darüber gesprochen, was er für eine herzliche Freundschaft hatte, der Paulus zu den Philippern dort. Und dass er auch für sie betete und sie waren für ihn da. Und die hatten eine gute Freundschaft gemeinsam, vor allen Dingen am Evangelium teilzuhaben. Das war die größte Freundschaft überhaupt. Sie waren in Christus vereint, in Jesus waren sie eins. Und sie waren vereint darin, dass die frohe Botschaft, das Wort von Jesus Christus, die Predigt von Jesus Christus, wer er ist, was er getan hat und wie er jetzt auch ist, wie er erhöht ist dort beim Vater, das Ganze gibt der Gemeinde Freude, es gibt Paulus Freude. Und so haben sie gemeinsam jetzt hier im zweiten Teil der Predigt Freude an der Verkündigung des Evangeliums. Das möchte Paulus den Philippern hier nochmal deutlich machen, dass es in allen Umständen geht. Philipper Kapitel 1, Verse 12 bis 18. Ja, ich lade auch alle ein, die jetzt gerade im Smartphone oder Computer sitzen, die sich gerade das hier vielleicht über Podcast oder im Internet anhören. Ja. Das ist schön, dass du auch dabei eingeschaltet hast. Sei weiterhin und hör auch die nächsten Folgen. Und der Herr segne dich auch dort beim Zuhören und auch, dass du auch ein Fruchtbringer-Diener werden kannst und dass der Herr dich dabei segnet. Ja, jetzt noch einmal kurz diese Tafel. Da sieht man, dass der Philipperbrief 62 nach Christus geschrieben wurde von Paulus und nicht lange danach, 67 ungefähr, ist der Apostel Paulus musste dann auch sterben. Also man sieht, das ist schon am Ende seines Lebens, teilweise ist praktisch in der Gefangenschaft auch geschrieben worden, in der ersten Gefangenschaft der Brief. Und es ist ein Brief aus dem Gefängnis heraus, wie wir schon erfahren konnten. Wir wissen, dass Paulus die Gemeinde in Philippi gegründet hat auf seiner zweiten Missionsreise. Man sieht hier diese lange Reise da von Jerusalem, dann durch der heutige Türkei, ja, und dann nach Griechenland, da Richtung Philippi, da sieht man es da oben. Genau, da ist Philippi, vielleicht war der ein oder andere schon mal da in Thessalonich und hat da mal einen Abstecher nach Philippi gemacht, wer weiß. Das kann man heute noch schön besuchen und viele Ruinen dort sehen, ja, wie diesen Forum Romanum zum Beispiel da, den großen Marktplatz, wo auch früher natürlich die Tempel standen und so. Und da sieht man hier noch ein Bild, wie das dann damals ausgesehen hat. Ja, hier ist dieser große Marktplatz gewesen, das ist so eine Säulenhalle, da sieht man so einige Tempel und hier gab es auch so einen Rednerplatz, wo jemand reden und stehen konnte. Ja, und es gab natürlich, wenn man jetzt so weitergehen würde, noch viel mehr, da gab es auch ein Theater zu sehen und so weiter. Da war also richtig was los und zur Pauluszeit war das eigentlich schon eine sehr florierende Stadt gewesen, ne? Wirtschaftlich lag sie ja sehr nah an der Via Ignatia, die führte übrigens genau hier lang und hier gab es noch eine Handelsstraße, aber das war eine ganz wichtige Handelsstraße, Via Ignatia, die führte nämlich hier einmal ganz rum hin und her bis zur Verbindung nach Rom, also eine ganz wichtige Handelsstraße, die wirtschaftlich sehr, sehr wichtig war. Also eine wichtige, bedeutende Stadt auch als Handelsstadt. Und hier ist diese Straße, die Via Ignatia, die ich da fotografiert habe. Und da kann man dann sich vorstellen, wie der Apostel Paulus da lang gegangen ist und dann auch den Leuten das Evangelium dargebracht hat in Philippi. Ja, wenn ihr mal nach Thessalonich fliegt, dann macht mit dem Auto einen Abstecher nach Philippi. Das ist nicht sehr weit. Das kann man eine Tagestour machen. Ja, ich möchte noch vorlesen aus Apostelgeschichte 16, nochmal zum Zusammenhang mit den Philippern und Paulus ist im Gefängnis. Ja, Paulus befindet sich nicht in Philippi im Gefängnis, sondern sehr wahrscheinlich in Rom, ja, und von dort hat er das dann auch geschrieben. Da heißt es in Apostelgeschichte 16, im Zusammenhang, was in Philippi passiert ist, also bei seiner zweiten Missionsreise des Paulus. Da heißt es, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihren Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Da tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach, ich gebete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zur derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen zu und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen uns in unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkündigen Sitten, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Merkt, Paulus und Silas, sein Freund, sie waren hier unterwegs gewesen und da kommt diese Magd mit dem Wahrsagegeist, sie stört da Paulus extrem. Wir wissen jetzt auch nicht, was sie noch alles gesagt hat. Auf jeden Fall war das nicht der richtige Geist und Paulus treibt sie aus und damit ist Hoffnung auf Gewinn dahin. Natürlich, ja, wenn die Wahrsagerin des Dorfes keinen Gewinn mehr machen kann, weil sie den Geist nicht mehr hat, macht keinen Sinn. War blöd. Gut für die Frau, schlecht für die Leute, die damit Gewinn gemacht haben. Und dann werden sie, Paulus und Silas, hier jetzt mit Stöcken geschlagen auf den Marktplatz gebracht. Und deswegen, wer heute noch hinfährt, der kann sich da die Ruinen angucken, kann sich vorstellen, genau hier an diesem Ort ist das passiert. Ja. Und nicht weit davon ist auch ein Gefängnis heute noch zu betrachten. Da heißt es dann, wie ging es dann weiter? Sie kamen jetzt, sie wurden mit Stöcken geschlagen, sie mussten leiden für das Evangelium Jesu Christi. Also eine Magd wurde befreit, der Geist Gottes hat sie befreit. Und dann heißt es in Vers 23, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Und als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Ja, ich habe davon ein Foto gemacht, da ist das Gefängnis noch zu sehen, steht auch Prison from Paul. Ja, also wenn es denn genau das Gefängnis war, das ist natürlich nicht mehr hundertprozentig nachzuvollziehen, aber die Tradition sagt, da könnte das Gefängnis sein, so wie in Jerusalem, haben sie auch bei einer Kirche hingebaut, wo irgendwas passiert ist. Ja, so auch hier. Kann sein, dass es das originale Gefängnis ist, kann aber auch sein, dass es ein bisschen anders an einer anderen Gegend war. Das weiß man nicht genau. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass Paulus genau dort drinnen war und dass das da passiert ist. Das ist schon sehr eindrücklich, wenn man da ist. Also sie ins innerste Gefängnis, das heißt, da drum war noch mehr und sie legten die Füße in den Block. Und dann heißt es in Vers 25 ganz erstaunlich und um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufruf und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Namen Jesus, an den Herrn Jesus, ja, Rettung, heißt ja Rettung, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an den Gott gekommen war. Als er aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Gerichtsdiener und ließen sagen, lasst diese Männer frei. Und der Kerkermeister überbrachte Paulus diese Botschaft, die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht in Frieden. Ja, eine krasse Geschichte, oder? Also da Paulus und Silas, die das Evangelium da verkündigen, Philippi, ja, den Leuten geht es langsam auf die Nerven, jetzt ist die Wahrsagefrau sogar schon gläubig geworden und also der Geist ist ausgetrieben auf jeden Fall und sie kann da keinen Wahrsagen mehr und jetzt ist der Gewinn dahin, ja, sie schlagen sie, bringen ins Gefängnis und ja, was bringt das Ganze? Sie fangen Gott an zu loben und freuen sich darüber, dass sie für Jesus leiden dürfen. Ja, das kann auch eine Freude sein, für Jesus zu leiden, mitzuleiden und singen Gott Lieder und dann öffnen sich die Fesseln. Es gibt ein Erdbeben, also es geschieht Erstaunliches und es passiert noch was viel Besseres. Es gibt wieder Frucht, weil ein Mensch, ein Kerkermeister kommt zum Glauben und nicht nur er, sondern das ganze Haus hört die Botschaft, hört das Evangelium von Jesus Christus und auch sie glauben an diesen Gott und lassen sich direkt taufen und die Gemeinde wächst. Ja, jetzt ist nicht nur Lydia, die wir letztes Mal gesehen haben, es gab ja die erste europäische Frau auf dem Boden, die gläubig geworden ist, die sich bekehrt hat, die ihr Herz Gott geöffnet hat, war die Lydia, die Purpurhändlerin und jetzt auch noch der Kerkermeister und sein ganzes Haus und dann ging das immer so weiter. So ist die Gemeinde entstanden, auch hier im Leid, auch hier im Gefängnis und Gott hat etwas Gutes rausgemacht. Jetzt ist Paulus in Rom im Gefängnis, in einem anderen Gefängnis, vielleicht noch in einem Sicherheitstrakt, sag ich mal, noch viel größer als jetzt und er schreibt von dort aus den Philippern diesen Brief und jetzt ab Kapitel 1, Vers 12 bis 18 möchte ich lesen und dann hier drauf eingehen. Da heißt es hier, ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht. Das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allem anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Freude an der Verkündigung des Evangeliums. Und hier geht's um die größere Förderung des Evangeliums. Also Paulus, sein Leben, sein Dienst ist grundsätzlich darauf ausgerichtet zur Verbreitung des Evangeliums zu sein. Das ist die Hauptsache seines Lebens. Und das tat der Apostel mit voller Leidenschaft, wie wir nachlesen können in der Apostelgeschichte und in seinen Briefen. Und das ist vielleicht das auch, was bei uns heute oft fehlt. Die Leidenschaft, das zu tun, dass Christus gepredigt wird, dass das Evangelium nach draußen geschieht, dass wir alles dafür tun, damit Christus groß gemacht wird. Wie wäre es, wenn wir auch wir unsere Leidenschaft wieder neu entfachen, gerade in dieser Zeit, wo wir in der nachdenklichen Zeit, wo wir viel Zeit haben, auch in Gemeinschaft mit Jesus zu sein, zu sagen, jetzt wollen wir das Feuer wieder entflammen, das bei uns vielleicht schon mal war, wo wir jeden herausposaunt haben, wie gut Jesus ist, wie Jesus mein Leben verändert hat, was Jesus in meinem Leben getan hat, dass wir das hinaustragen, so wie Paulus es getan hat. Es geht hier nicht grundsätzlich darum, wie es Paulus geht. Also die hatten wahrscheinlich die Frage gehabt, weil der Epaphroditus, der war aus der Gemeinde und der Epaphroditus, wovon wir später lesen werden, der ist jetzt bei Paulus im Gefängnis. Und sie haben ihn zu ihm gesandt, damit er ihn tröstet, damit er ihn vielleicht auch eine Gabe überbringt und ihn unterstützt. Und hier haben sie vielleicht auch gefragt, Paulus, wie geht es hier? Wir wollen es wissen. Und Paulus sagt, wie es um mich steht. Das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Also es geht hier nicht um mich, sondern es geht eigentlich ums Evangelium. Es geht immer um das Größere. Es geht darum, dass das Evangelium noch weiter hinaus ausgebreitet hat. Es ist schön, dass ihr fragt. Aber für mich ist viel wichtiger, dass das Evangelium größer wird, dass Jesus größer wird. Ja, ich muss abnehmen, Christus muss zunehmen. So hat Johannes der Täufer schon gesagt. Paulus war sehr leidenschaftlich in der Förderung des Evangeliums. Die Verbreitung, die war ihm wichtiger des Evangeliums als die Umstände, in denen er sich befand. Ja, Fesseln für Christus. Also hier lesen wir auch wieder von Fesseln. Ja, und wir wissen, die Philipper erinnern sich, als Paulus bei uns war, hier in Philippi, da war er in Fesseln, in Blöcken und Gott konnte einfach die Fesseln sprengen. Er konnte ihn wieder aus dem Gefängnis herausholen. Er hat sogar noch Frucht gebracht. Jetzt ist Paulus wieder im Gefängnis und diesmal ist es nicht so, dass sofort alle Ketten springen und dass es ein Erdbeben gibt und Paulus ist wieder frei. Nein, diesmal soll er da sitzen. Diesmal soll er dort im Gefängnis sein. Und in Gefangenschaft hat er einige Briefe verfasst, die wir heute im Neuen Testament lesen. Die hätten wir nicht, wenn er wahrscheinlich nicht im Gefängnis gewesen wäre. Ja? Was für reiche Frucht das gebracht hat. Natürlich damals für die Philipper, aber auch heute für uns. Ja, Epaphroditus, wovon ich schon gesagt habe, da heißt es in Kapitel 2, Vers 25 im Philipperbrief: Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Also lesen wir diesen Vers, dass dieser Epaphroditus, dieser treue Mitknecht, der ist auch später krank geworden. Das kam alles, dass er dann da auch mit war bei Paulus, da im Gefängnis und so und ihn da betreut hat. Also es gab praktisch die Möglichkeit, dass Paulus Leute besuchen konnte. Das ist interessant. Also er war vielleicht so eine Art ein bisschen offenere Haft gewesen als sonst, die er da hatte. Auch Timotheus war ja da zugegen gewesen, sein treuer Diener und Mitknecht. Und auch Epaphroditus hier. Also er hatte auch Gemeinschaft mit Christen. Das ist schön auch zu wissen. Die Gemeinde sendet jemanden aus, um dem Missionar zu helfen, um bei dem Missionar beizustehen, um bei ihm zu sein, ja. Und sie unterstützen ihn auch. Es ist so. Ich habe ein cooles Zitat heute Morgen noch gehört von einem Pastor aus Zürich. Leo Bigger heißt er. Er sagt, hat er Matthäus 6,33 gedacht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Darum soll es uns gehen. Ja? Und er sagt, ein Zitat also von ihm, wenn wir uns um das kümmern, was Gott kümmert, dann kümmert sich Gott um das, was uns kümmert. Schön, oder? Schöner Satz. Wenn wir uns um das kümmern, was Gott kümmert, dann kümmert sich Gott um das, was uns kümmert. Und ich glaube, so ist es auch. Paulus ging es in erster Linie darum, um die Förderung des Evangeliums und die Verbreitung und die Verkündigung des Evangeliums. Und dann wird sich Gott um alles andere kümmern, auch was uns angeht. Ja, das sagt uns, man kann den Evangelisten fesseln, aber nicht das Evangelium. Das Evangelium ist nicht zu fesseln. Es breitet sich noch mehr aus, ja? Nimm einen Christen gefangen und das Evangelium wird sich noch mehr, noch verdoppeln und noch verdreifachen. Noch mehr Menschen kommen zum Glauben. Das lesen wir und hören wir ganz oft auch bei anderen Organisationen, wo Christen in Verfolgung sind. Das Evangelium wächst dort. Da, wo Verfolgung stattfindet, da wächst noch mehr die Liebe Christi. Das merken die Menschen. Ja, da heißt es, denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Prätorium, komisches Wort, das ist dafür gemeint, dass es gab Prätorianer, damals dort in Rom ungefähr 10.000 bis 13.000 Mann und das war die Sicherheitsgarde des Kaisers. Das heißt, sie war auch dafür das Gefängnis zuständig, für die Gerichtsverhandlungen und so weiter. Also, und er sagt hier, denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Alle anderen sind damit auch die Gerichtsdiener und Richter und so gemeint. Das heißt, es ist allen offenbar geworden. Es hat sich so verbreitet, es hat sich rumgesprochen. Dieser Paulus, der ist im Gefängnis eigentlich unschuldig, ja. Er hat eigentlich nichts getan. Der folgt nur diesem Jesus, diesem Messias nach, den er Retter denkt, für den er sein ganzes Leben hergibt, für den, der da am Kreuz gestorben ist, ja. Das war für die alle, wahrscheinlich ein großes Zeugnis gewesen, zum Nachdenken gebracht. Warum tut der Paulus das? Und da kann man sich vorstellen, wie Paulus im Gespräch dort unter den Soldaten war. Paulus, seine Gefangenschaft hat Auswirkungen auf die anderen Christen in Rom. Und das ist schön zu hören. Und das Schöne ist hier, dass wir in Vers 14 auch lesen, dass auch die Brüder, die Christen, meint er damit, also die jetzt in Rom waren, auch vielleicht woanders noch, die Brüder, die haben davon gehört und die sind durch die Gefangenschaft von Paulus, heißt es, Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Das ist daraus das Resultat. Paulus kommt ins Gefängnis. Die Leute denken, jetzt ist ja endlich dieser Verkündiger des Evangeliums, der von Jesus immer redet, der ist jetzt endlich im Gefängnis vorbei. Nix da. Jetzt sind die Christen erst recht kühner geworden, haben mehr Mut, mehr Kraft zu sagen, jetzt gehe ich auch raus und will das auch draußen verbreiten. Ich möchte auch von Jesus erzählen. Ich möchte das Wort reden ohne Scheu. Wie wäre es, wenn auch Gott uns dafür gebraucht, sein Wort ohne Angst, ohne Scheu weiterzugeben? Und das kann Gott tun. Gott kann das tun, so wie er kann positive als auch negative Umstände gebrauchen, um das Evangelium zu verbreiten. Deswegen, in welcher Situation du dich auch befindest, sei sie positiv oder negativ, Gott möchte etwas Schönes und Gutes daraus machen. Er möchte auch, dass du ein Evangeliumsverkündiger wirst. Es gibt also nichts Wichtigeres, als dass Menschen durch die Botschaft des Evangeliums gerettet werden. Das habe ich schon von Anfang an gesagt. In dem Namen Jesu, da liegt das Heil, da liegt die Rettung. Das braucht die Welt. Das brauchen wir auch jeden Tag, zu wissen, wer Jesus ist. Und deswegen kommen wir gleich zu den weiteren Versen. Aber jetzt noch ein kurzes Zeugnis mit einem Lied von Open Doors. Das kann man auch auf der Internetseite nachhören. Man kann es auch auf YouTube hören. Da muss man eingeben, Open Doors, I have decided. Für alle, die hier zuhören, macht mal kurz Pause und sucht I have decided von Open Doors bei YouTube oder bei www.opendoors.de und hört euch das an. Ja, eine krasse Geschichte. Und doch, Gott benutzte es, um Frucht zu bringen, um noch viel mehr Frucht zu bringen, als wir uns vorstellen können. So ist das Lied entstanden. Also wenn wir das nächste Mal singen sollten, ich bin entschieden zu folgen Jesus, dann denkt an diese Geschichte zurück, wie standhaft er und seine Familie dort waren und wie das unheimlich viel Frucht gebracht hat, wie viele Menschen dort zum Glauben gekommen sind, durch das Leid, was andere in Christus Jesus erlitten haben. Jetzt hier in Vers 15 bis 18 noch die letzten Verse lese ich. Einige aber zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise. Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit. So freue ich mich darüber. Erstaunlich, wie der Apostel Paulus hier darüber spricht. Freu dich, wenn das Evangelium verkündigt wird. Selbst hier sind positive, ja, oder negative Motive genannt. Die Christen und Freunde des Paulus taten es aus Liebe zu Paulus, natürlich auch zur Liebe ihres Herrn Jesus, unterstützten die Mission weiter, auch wenn der Paulus im Gefängnis war und die Gemeinde wuchs und wuchs. Aber leider gibt es ja auch Christen mit negativen Motivationen. Hier sind nicht krasse Irrlehrer mit gemeint, sonst würde Paulus hier sehr scharf sprechen und wie in anderen Briefen und ganz klar machen, dass sie nicht von uns sind, aber sind Menschen, die haben sich zur Sünde verleiten lassen. Sie tun es aus Neid, ja, sie tun es aus Streitsucht, aus Eigennutz. Sie sind nicht lauter. Diese Christen wollten vielleicht, diese Prediger, auch groß rauskommen, wollten vielleicht Berühmtheit erlangen, wie der Apostel Paulus, wollten ihm seine Frucht dort streitig machen auch. Sie waren neidisch und streitsüchtig. Und oft passiert nichts Gutes daraus. Und doch hier gibt es auch persönliche Rivalitäten gegen Paulus. Hier geht's nicht gegen Christus, hier geht's gegen Paulus. Und wenn es persönlich wird, kann Paulus gut damit umgehen. Paulus möchte hier nicht gewinnen gegenüber diesen Rivalen, die er dort hat. Sie möchten gerne Paulus schaden. Dabei helfen sie ihm, damit das Evangelium trotzdem weitergegeben wird. Sie reden von Christus, und wenn man von Christus verkündigt, dann ist es elementar, dass man davon redet, dass Christus ist das Wort, das Fleisch wurde ja vom Himmel gekommen, dass er Gott, der Mensch wurde, dass er der einzige Retter ist, nur in seinen Namen gibt es Rettung. Dann ist es wichtig, dass man sagt, er hat ein einzigartiges Leben gelebt. Er hat sein Leben als Sühnetod für uns hingegeben. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Nicht nur in den Gedanken der Jünger, sondern leibhaftig auferstanden. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er wird wiederkommen von dort, wo er jetzt ist. Er kommt mit Kraft und Herrlichkeit. Er kommt auch als Richter der Welt. Und er wird auch kommen, um alles wiederherzustellen. Das ist die Predigt über Christus. Jeder, der was anderes predigt, das ist unnütze Predigt. Und das ist auch nicht die Predigt des Christus. Die Predigt des Christus umfasst das ganze Evangelium. Das tun Leute heute leider nicht mehr viele. Damals war es schon so, dass zur Zeit Paulus auch die den Christus predigten. Dagegen hatte Paulus nichts. Auch wenn es vielleicht auch aus teilweise falschen Motiven war, das Reich Gottes wächst trotzdem. Das Evangelium wird verkündigt. Und das war Paulus wichtig. Ja, die Motive müssen aber auch stimmen. Deswegen, also der Zweck heiligt also nicht die Mittel. Deswegen sagte Paulus in Kapitel 2, Vers 3 auch, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das ist die Einstellung, die Paulus hat und von wo hat er die, werden wir noch erfahren. Er hat sie von Christus selbst, weil Jesus so gelebt hat. Also nichts aus Eigennutz und eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Deswegen freue dich über Gemeinde im Wachstum. Ja, vielleicht wachsen sie auch sehr stark und passen aber nicht in dein Kirchenbild, was du dir vorstellen kannst. Ja. Da gibt es vielleicht Baptisten, da gibt es die Methodisten, ja, da gibt es Evangelische, da gibt es vielleicht auch Mennoniten oder andere Glaubensgemeinschaften. Es geht um Christus. Dort, wo Christus verkündigt wird. Ja, wenn Jesus Christus und sein Evangelium verkündigt wird, so wie ich das gerade auch gesagt habe, dann dürfen wir uns darüber freuen. Das macht Paulus auch. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Deshalb Freude an der Verkündigung des Evangeliums, egal wo es auch geschieht. Ja, so wie Paulus das Gebet der Geschwister und den Beistand des Geistes Jesu braucht, so brauchen wir das auch ganz dringend. Deshalb steht im Gebet füreinander ein, mit Jesus Christus dort im Mittelpunkt. Und dann können, ob es positive oder schlechte Umstände sind, dann können Christus sie zum Guten gebrauchen, indem wir auch in dieser, auch so Christus verkündigen, auch so seinen Namen groß machen, damit Menschen reichlich zum Glauben kommen an das Evangelium, an den Namen des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Amen.